Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin's, die liebe Babsi, und freue mich ganz besonders, einen weiteren Stargast hier in meiner Reihe präsentieren zu können. Lieber Clemens, du hast gerade eben zugehört. Mhm. Wir haben ein sehr schönes Gespräch mit Thomas Hermanns geführt.
Also ich muss ja sagen, Barbara, ich bin ja von Berufswegen schon Fan von deinem Podcast. Aber heute mit Thomas Hermanns. Roland Kaiser und Analverkehr wurde besprochen. Es ging um den ESC und um Madonna. Wir machen einen Ausflug in den Robinson Club der 70er. Kann man sagen, da haben sich heute zwei gesucht und gefunden.
Ja, der Thomas gehört zu den Menschen, denen du alles im Prinzip, du kannst ihm jeden Ball zuspielen und er spielt ihn zurück. Und er macht es zu seiner Geschichte so. Und das ist wirklich Unterhaltung at its best. Also das ist wirklich, der ist sowohl praktisch als auch theoretisch im Bereich Unterhaltung zu Hause. Ich kenne niemanden, der so lustig und auch eben selbstironisch über sich und sein Leben und seine Umwelt liebevoll und trotzdem auf den Punkt und pointiert lästern und erzählen kann. Und ich war wieder ganz beseelt, dass er da war, weil Thomas ist echt jemand, dem ich viel zu verdanken habe und der mir auch immer bei meinen ganzen Live-Shows und so unheimlich geholfen hat. Mhm. Hat immer als Regisseur da auch drauf geguckt und mir ganz klar gesagt, mach das so und mach das nicht so und mach es lieber so. Und hat mit all, was er gesagt hat, immer recht gehabt. Und ja, ist ein sehr, sehr unterhaltsamer junger Mann, kann man sagen. Und heute mit den Waffeln einer Frau. Mit Thomas Hermanns, bitte sehr. Liebe Freunde, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich kann euch sagen, heute lohnt es sich, denn Thomas Hermanns ist hier bei mir im Studio und er nimmt nicht nur Waffeln, sondern auch einen kleinen Espresso dazu.
Ja, natürlich. Ach, wie schön. Herrlich, hier ist es ja so lecker alles.
Wir können
hier
ja doch verraten, dass es draußen heute sehr, sehr heiß ist.
Genau, und deshalb ist es hier kühl und dann gibt es Schokolade und Espresso. Es fühlt sich jetzt schon wie der perfekte Moment an.
Ja, und wenn du ein Stückchen tiefer guckst, dann wirst du sehen, da steht auch ein Schaumwein.
Herrlich.
Ehrlich, nur Schaumwein. Ist das Schaumwein? Das ist schon
Champagner, die kennen uns gut. Die wissen, was wir wollen.
Hast du je in deiner Karriere, die ja nun auch schon mehrere Jahrzehnte lang wäre,
Jahrhunderte, genau,
herausgefunden, dass es mit Alkohol am Ende besser funktioniert als ohne?
Nein, es ist eigentlich immer so, dass wenn man bei der Arbeit trinkt, dass es dann schlechter wird. Man findet es aber selber lustiger. Es gab eine berühmte Inas-Nacht-Folge, wo ich so betrunken war. Ich fand das sehr, sehr lustig. Aber wenn man es am nächsten Tag so verkatert von vorne sieht, dann denkt man, ja.
Nee, also bei mir ist auch so, ich bin ja absolut wirklich dem Alkohol nicht zu zugetan.
Das stimmt, das kann ich bestätigen.
Zugetan. Ja. Ich glaube, ähnlich auch wie du. Und um ehrlich zu sein, ähnlich wie alle, die relativ erfolgreich sind.
Aber ich trinke schon gerne.
Aber du bist jetzt niemand, den ich beschwipst in beruflichem Zusammenhang.
Nee, im beruflichen, so aber Premierenfeier danach, wenn die Kamera aus ist.
Ja,
wenn wir noch,
aber so richtig, dass du richtig blau bist?
Nee, ich bin ganz gut. Ich kann viel trinken, ohne dass man es merkt. Ich bin dann so rheinisch fröhlich, führe eine Polonaise an, tanze nochmal ungefragt Beyoncé und dann gehe ich. Ich habe einen guten Moment, wo ich weiß, jetzt.
Und dann French Exit oder Polish oder wie auch immer. Wie heißt es denn nun, wenn man einfach geht, ohne sich zu verabschieden?
Genau, einfach raus, genau, und schnell weg. Und das ist dann manchmal so ein bisschen unhöflich.
Ja.
Ich war mal in einem berühmten Der KitKat Club in Berlin. Ich weiß nicht, ob das Leuten was sagt.
Ich bin heute mal hin.
Sehr schönes Lokal.
Das ist kein Lokal. Sag ruhig, wie es ist, Thomas.
Es ist ein Lokal, wo Menschen, sexuell freizügige Menschen können tanzen, knutschen und mehr.
Ja.
Und in der Mitte ist ein großer Swimmingpool, ein Außenpool in Kreuzberg, was so geil ist im Sommer.
Ist das toll.
Und ich setze mich immer nur an den Pool und rede mit Leuten über ihre Sexualität und was sie so vorhaben im Leben und so. Und da...
das würde ich... Da kommt gleich noch eine Frage. Aber bitte erzähl mal.
Ja, zum Thema French oder Polish Exit. Und da bin ich mal, da haben wir eine Premierenfeier gehabt, da sind wir da alle gelandet. Und dann war genau der Punkt, ich hatte genug und bin gegangen. Und dann haben meine Freunde bei der Türsteherin gefragt, ob ich denn schon raus bin, weil die mich kannte. Und die hat Stein und Bein gesagt, nein, Thomas ist noch im Club.
Ja.
Und dann mussten die in jede dunkle Ecke und im KitKat-Club gibt es sehr viele.
Unter jeder Maske nach.
Hinter jeder Toilettentür. Hallo, Thomas, hallo. Entschuldigung, hallo. So.
Thomas Hermanns? Entschuldigung.
Ist da vielleicht Thomas Hermanns drin?
Liegt da Thomas Hermanns drunter.
Und das erzählen die bis heute, dass sie Sachen gesehen haben, die sie gar nicht kannten, nur weil die Türsteherin verpasst hatte, wie ich meinen Polnischen gemacht habe.
Ja, und wahrscheinlich auf allen Vieren. Und deswegen hat sie dich jetzt nicht gesehen.
Nein, ich gehe aufrechten Hauptes, so ein bisschen Studio 54, denke ich dann. Ich bin so leiser nach einer durchtanzten Nacht. Ich gehe zur Limo. Ist dann natürlich auch wieder nur so ein Berliner Rödeltaxi. Aber in meinem Kopf ist eine Limousine, setze mich rein und sage dann noch einen schlauen Satz wie: Sie machen aber auch viel Sport oder irgend sowas.
Sie sehen aus, als ob Sie trainieren.
Ja, genau, genau. Das ist mein Klassiker übrigens. Den liebe ich sehr. Ja. So Anmachsprüche der späten 50er Jahre. Ja,
trainieren Sie?
Ja, Sie machen sehr viel Sport, nicht wahr? Hat auch noch nie geklappt, also ich sag's gern.
Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich diesen Satz sage, habe ich die Leute schon relativ am Plaudern. Also zumindest der eitle Mann zwischen 30 und 70.
Und was erzählt er dir dann? Ja, stimmt. Und ja, ich mache jetzt Crossfit. Und
früher habe ich Fußballauswahl, Bayerische und so gespielt, aber inzwischen ja, Knie, ziemlich früh das Knie.
Oh, sie gehen dann auch auf die Verletzung.
Das wirst du heute Abend nicht brauchen. Und schon habe ich einen Fuß in der Tür.
Ich glaube, dass es bei dir besser klappt. Bei mir klingt es doch nach altem homosexuellen Mann auf dem letzten Venedig-Drücker.
Aber es klingt so. Nur so.
Es klingt nur so. Dankeschön. Dankeschön. Da trinken wir jetzt mal drauf. Prost. Hier.
Ich finde,
auf den aufrechten Gang im Showgeschäft.
Cheers. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gerade etwas sehr erhitzt da draußen, aber jetzt bin ich genau da, wo ich sein wollte mit dir. Ich habe mich richtig auf dich gefreut. Ich habe durch dich so viele schöne Sachen in meinem Leben erlebt und wenn ich das alles mal so Revue passieren lasse, habe ich tatsächlich meine schönsten Fernsehauftritte innerhalb deiner Shows erlebt.
Na, weil ich halt früh gesehen habe, dass du ein großes Orchester und zum Beispiel Markus Schenkenberg ohne Hemd, das macht in sich komplett Sinn. Das ist also schon ein Sendungskonzept.
Du hast mich in deine Sendung eingeladen, als mehr oder weniger Platzhalter dafür. Ich durfte auf dem Flügel liegen. Ich hatte ein rotes Kleid an. Es gab einen Flügel, es gab alles. Aber was es vor allem gab, waren 8 nackte Nikoläuse,
genau,
die um mich rumgetanzt haben bei einer Weihnachtsshow.
Und das ist doch eine Probe, wo man gerne hingeht. Es ist morgens um 10, man ist noch nicht ganz wach. Und dann helfen einem doch 10 oder 8 halbnackte Nikoläuse, die einen auf den Flügel heben. Dann denkt man, ach, guck mal, mach mal den Beruf nicht umsonst.
Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten die Nikoläuse. Dann hast du mir ermöglicht, mit einem Maulwurf gemeinsam zu singen.
Ihr habt Je T'aime, du hast mit dem Maulwurf von René Marek, habt ihr Je T'aime gesungen.
Ja.
Das war sehr, der kam sehr in die Gänge. Also für einen Maulwurf fand ich es schon, ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch senden könnten, der war schon sehr an dir interessiert, der Maulwurf.
Der war erregt, tatsächlich. Und mein Einstieg ins Duett singen, also jetzt, habe ich mich gesteigert oder nicht? Ich habe ein Duett mit Roland Kaiser aufgenommen. Mhm. Also insofern, ich bleibe da irgendwie.
Du bleibst weißt du, auf der tierisch-animalischen Ebene, würde ich mal sagen. Weil der Roland, den ich ja super finde, aber ich habe mal an seinem Jukebox-Musical gearbeitet und da war es schwer, eine Ballade zu finden, weil alle Lieder über Sex gehen bei Roland
Kaiser. Meine Mutter hat gesagt, der Roland Kaiser, der hat schon früher immer so versaute Sachen gesungen.
Immer.
Aber was denn jetzt nochmal?
Naja, guck mal, Santa Maria, deine Unschuld in den Händen. Joanna, du geile Sau. Manchmal,
aber entschuldige bitte, die geile Sau kam ja wohl nicht von Roland Kaiser.
Aber die kam, hat mir neulich der Komponist des Titels erzählt. Die hat er extra reingemacht und dann ging das nochmal 100.000 Mal hoch am Ballermann, hat er noch mehr verkauft. Und manchmal möchte ich schon mit dir.
Ja, doch, diesen
genau, also das Lied über Analverkehr, wie ich immer sage.
Wie bitte? Und,
ja, darum geht das doch, da diesen ungeahnten Weg zu Ende gehen.
Ach, jetzt, Thomas,
das ist ein Mann, der eine Frau fragt, ob sie mal was...
Ach, jetzt hör doch auf.
Doch, darum geht es. Frag den Roland
schon
doch.
Schon mit dir, ufter.
Nein, manchmal diesen ungewollt oder ungeahnten Weg zu Ende möchte ich schon.
Hinten rein.
Ja, das ist es, darum geht das eigentlich. Und das konnten wir ins Musical auch nicht einbauen, weil ich sage, zu der Choreo habe ich gar keine Nikoläuse. Sieben Fässer Wein geht um, natürlich, ne? Hoch die Tassen und dann...
Und dann Analverkehr.
Und dann Analverkehr. Also es war wirklich schwer, so ein bisschen Winner Takes It All zu finden bei Roland
Kaiser.
Ja, war nicht einfach.
Nee, du hast total recht. Also, der Maulwurf. Ja. Dann erinnere ich mich...
Die Nikoläuse.
An die Nikoläuse.
Dann Star Trek natürlich.
Natürlich.
Erster Auftritt, Friedrichstadtpalast, meine Damen und Herren. Picture this. Die größte Revuebühne Europas. Großes Orchester, Comedy in Concert hieß die Show. Und du gabst uns eine heilige Sopranistin mit dem Star Trek, also Raumschiff Enterprise-Thema und benahmst dich, als wärst du vom Gärtnerplatz nie weit weggezogen, muss man mal sagen.
Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich dieses Thema. Und ich habe nur dabei den Mund aufgerissen und natürlich das so gesungen, aber man sah eigentlich gar nicht, dass ich singe. Und hinterher hat mir gar keiner geglaubt, dass ich es echt gesungen habe. Alle haben gesagt, das war Playback.
Ja, weil damals noch keiner wusste, wie gut du singen kannst.
Tja. Das hast du, habe ich auch dir zu verdanken.
Und vor allem die Schlussnote. Das ist hoch.
aber das ist dann noch eine Oktave höher.
Ja.
Habe ich so häufig in den Katakomben der Kölner Philharmonie geübt, wo wir damals waren, dass ich, als es dann soweit war, hatte ich aber Mühe, den noch zu treffen,
hast weil da
war
ich immer total heiser. Hast du rein, hast du den getroffen. Dann haben wir, glaube ich, haben wir auch mal These Boots Are Made for Walking gesungen. Das habe ich ja mit allen gesungen, muss ich sagen.
Ach, verstehe.
Ja, tut mir leid.
Auch das mit Eni von den Maiklöckchen, oder?
Ja, und mit Ray Garvey.
Wie bitte?
Emmy und mit allen überhaupt, ja.
Ja,
das war immer meine Nummer, das war meine Go-To-Nummer, wenn ich, weil das ist, muss man ja sagen, von den Tönen nicht so schwer. Das kann ich eben auch noch hinkriegen.
Ja, aber du hast trotzdem, glaube ich, nicht nur mir große Träume erfüllt, sondern ich habe so das Gefühl, du hast es auch geschafft, dir durch dein, all das, was du machst, dass du dir selber auch große Träume erfüllt
Absolut.
Hast, oder? Also jetzt mal abgesehen von Herrn Schenkenberg.
Absolut, ja. Das war natürlich wirklich auch ein Traum, als ich in einem weißen Hochzeitskleid, fällt mir jetzt auf, in Quatsch Comedy Club, in dem Special, modelte und er das Hemd sich runterriss. Das war schon sehr schön. Aus theatralischen Comedy.
Wie hast du ihm das angefragt?
Musste man gar nicht lange erklären. Das ist das Tolle bei Markus. Da muss man gar nicht nach einer Motivation. Warum fliegt das Hemd weg? Man sagt Shirts off und der weiß, worum es da geht. Ich muss wirklich sagen, besonders bei den Musicals, von denen ich jetzt ein paar gemacht habe, das ist so schön, weil ich dann gar nicht auf der Bühne stehe. Und da habe ich ja den Text geschrieben und da setze ich mich dann, manchmal gehe ich da rein nur für die Balladen und dann kommen die und dann weine ich ein bisschen und gehe wieder aus dem Theater raus. Das ist schon ganz schön.
Mhm. Ja, und ich erinnere mich zum Beispiel, einmal hast du gesagt, ich wünsche mir einmal in der Girls-Reihe im Friedrichstadtpalast zu stehen.
Ja.
Und dann hast du ja wirklich
auch... Habe ich geschafft.
Du hast ja genau die gleichen Beine wie die Girls, die da stehen.
Die Beine waren okay. Ab der Hüfte war es doch ein bisschen die Dicke in der Mitte. Es gibt diesen berühmten Reißschwenk, für die da draußen, die nicht wissen, was das ist. Das ist, wenn die Kamera ganz schnell an der Girl-Reihe vorbeifährt. Und wenn du es in der Sendung siehst, das war ja auch Quatsch Comedy Club, siehst du dünn, 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 wop, dünn, 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 dünn. Und es waren auch tolle Proben, weil der Choreograf immer, ich habe mich so reingehängt und dann zog ich die ganze Reihe quasi nach unten, weil der Choreograf immer da, das heißt, die Reihe nicht so nach unten ziehen.
Hast du die so richtig mit den Achseln so auf
ja,
die anderen
ich habe mich da reingehängt und dachte, die tragen mich vielleicht oder heben mich vielleicht und so. Und ich hatte eine sehr schäbige Perücke, muss ich auch sagen, auf und ein Korsett. Da wäre ich eben nicht mehr im KitKat Club mit reingekommen. Also es war aber ein Traum.
Ich
habe die Beine geschmissen, als gäbe es kein Morgen. Und es waren 70 Girls in dieser Reihe. Ich mag es ja auch, wenn es viel wird.
Wir mögen es groß.
Wir mögen es groß. Ja, ja. Man kann uns ruhig was Größeres hinstellen.
Ja, das
keine Angst vor großen Bühnen.
Nee, das finde ich übrigens auch. Gibt es denn noch irgendwas, was du noch vorhast oder wo du so sagst, boah, da will ich noch hin, das will ich noch sehen, das will ich noch machen, was in greifbarer Nähe ist?
Naja, wir arbeiten seit 5 Jahren jetzt schon daran, ein Musical nach London zu kriegen.
Okay.
Ich würde so wahnsinnig gerne der Welt, drunter mache ich es ja nicht, beweisen, dass wir auch aus Deutschland Musical und Show können.
Mhm.
Es ist ja kein Musical aus Deutschland, hat es bis jetzt geschafft, nach London oder an Broadway.
Was wäre denn deutsche Musical?
Na, Elisabeth zum Beispiel, hätte man gedacht, wäre vielleicht in London gespielt worden. Nein.
Mhm.
Tanz der Vampire war mal ein kurzer, großer Flop in Amerika.
Mhm.
Es hat nichts geschafft. Und da arbeiten wir seit 5 Jahren daran.
Mit welchem Thema?
Musical heißt Berlin Nonstop.
Ja.
3 Touristen kommen nach Berlin für 24 Stunden. Verlieben sich, entlieben sich und müssen wieder weg und gehen durch die Nacht und erleben Dinge in Lokalen.
Okay.
Ein Original-Musical von mir und Thomas Zaufke. Und da schnitzen wir und schnitzen wir. Und da sind wir jetzt gerade wieder in der Arbeitsstufe mit einem New Yorker Libretto-Schreiber, der das jetzt nochmal überarbeitet. Aber es ist schwer, in England eine Show rauszukriegen. Aber das wäre noch ein absoluter Traum, zu sagen... Wir können das auch. Weil zum Beispiel die Boyband-Show, die ich gemacht habe, Boybands Forever,
ja.
Die war schon mit ausschließlich Engländern.
Du hast ja gesagt, du hast gecastet in London alle.
Weil wir in Deutschland niemand gefunden haben, der eine In-Sync-Choreo tanzen kann und gleichzeitig die hohen Noten von Back for Good singen kann. Es war nicht zu casten. Wir mussten in London casten, in Amerika casten. Ist zwar so das Klischee, aber da haben wir die gefunden, die das eigentlich konnten.
Aber warum können die, warum traut man es uns einerseits nicht zu,
ja.
Und andererseits können wir es in Deutschland nicht so gut?
Weil die Ausbildung in Deutschland wird, du wirst früher unterteilt, ob du ein Spitzensänger bist oder ein Spitzentänzer. Und in anderen Ländern wird das länger zusammengepackt und dann noch mit Schauspiel an der Schule. Es liegt ein bisschen in der Ausbildung. Wir hatten Leute, die konnten In-Sync tanzen und wir hatten Leute, die konnten Backstreet Boys singen. Zusammen war ein bisschen schwer. Und der Choreograf Marvin Smith hat auch so aufgedreht,
ja.
Dass bei der Audition in Hamburg die Tänzer Bilder vom Spiegel wegtanzten. Das habe ich noch nie erlebt. Die Leute kamen so ganz motiviert nach vorne. Dann hat er denen vorgemacht, was er haben will. Und dann ging diese Backstreet Boys Nummer los. Und die tanzten immer einen Meter nach hinten zurück und sagten, ach, lieber nicht ich. Nimm nicht mich. So. Es war schwer, aber es ist eine geile Show geworden.
Ja, ja, klar. Ach, ich stelle mir das toll vor, wenn man sich das so... Kannst du dir nicht mal den ESC jetzt vornehmen?
Ja, da habe ich ja schon... Ich bin ja gescheitert. Ich meine, ich denke ja jedes Jahr, wenn du da stehst an der Reeperbahn, an meinen berühmten Abgang, wo ich gesagt habe, ich bin als Fan so enttäuscht und wir werden es nie wieder gewinnen. Und im nächsten Jahr kam Lena und hat den Sack zugemacht. Das zum Thema Timing, Thomas und Timing. Ich liebe das Ding ja, aber ich war zu frustriert. Ich hatte schöne Titel, ich hatte Roger Cicero toll, ich hatte Texas Lightning und immer waren wir immer so.
Ich stand
auf der Reeperbahn und dachte, ja, Texas Lightning.
Die Vorschau sozusagen.
Die Vorschau und dann wie du die Punktevergabe gemacht.
Aber inzwischen sind die Buchmacher ja so präzise, dass man meist schon 2 Wochen überhaupt vor der Show
weiß. Du weißt es eigentlich schon.
Dass es nichts wird, weil die Buchmacher liegen nie so falsch, als dass man sich vom vorletzten Platz noch so weit nach vorne arbeitet.
Das war früher noch anders, die waren ungenauer. Da war immer noch so ein bisschen Hoffnung und jetzt ist das alles.
Die hatten ja auch dieses Jahr genau vorausgesagt, der Holländer wird's. Und genauso war es ja jetzt letztendlich auch.
Also ich liebe es immer noch, ich gucke es gerne, aber ich würde, wenn ja, natürlich versuchen, einen eigenen Song reinzubringen, also wo ich den Text mache, Thomas vielleicht die Musik und dann einen Sänger oder eine Sängerin platzieren, die dann gegen die Windmaschine ansingt. Aber es ist schwierig. Die Schweden sind da sehr gut in der Komposition. Also es ist nicht einfach, den Grand Prix zu gewinnen.
Also das ist schier unmöglich, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt, keine Ahnung. Man sagt ja immer, es ist politisch und die mögen uns nicht.
Nee, das kann ich mir aber irgendwie nicht. Guck mal, letztes Jahr waren wir doch Vierter. Das war doch das. Und wir haben es ja.
Ich habe den Michael Schulte gefeiert bei jeder Gelegenheit, als hätte der das Ding gewonnen.
Ja, der vierte Platz ist.
Unser Gewinner und so.
Der Vierter ist ja viel von den ganzen.
Ich meine, wir sehen uns zurück nach jetzt mal ganz ehrlich, Ralf Siegel in Ehren. Wirklich, ja, weil man dann jahrelang immer so, ach ja, der Ralf Siegel und so. Aber ehrlich gesagt, als der es noch gemacht hat, da waren wir immer Platz 8.
Das stimmt, aber Stefan Raab auch in Ehren. Als er es noch gemacht hat, hatten wir nicht nur Lena, wir hatten ja auch hier,
Mutzke.
Wir hatten den fantastischen Supermax. Ja. Wir hatten noch den anderen, noch einen Jungen, der auch sehr schön gesungen hat.
Ah, der Lob.
Lena zweimal, die war ja mit dem zweiten Ding auch noch auf 8. Ja. Stefan hatte auch ein super Händchen für Talente. Ja. Aber Max konnte natürlich am schönsten singen von allen.
Ja, ich finde überhaupt Max Mutzke, aber ich habe es glaube ich schon mal erwähnt in dieser Show.
Ja? Hast du schon mal? Ich finde den auch fantastisch. Den haben wir bei der Goldenen Kamera, hat der mal Everybody Hurts gesungen von R.E.M. zum Thema zur Flüchtlingskrise damals und wir sind alle in Tränen zusammen. Ja. Und das ist das Schöne an unserem Beruf, das war auch wie hier so im kleinen Studio, da hat er gesagt, ja, ich komm mal vorbei und ich sing's euch mal vor. Ja. Und dann saßen wir da und dann hat er einfach zum Klavier das Ding gesungen. Und also das ist dann schon ein toller Beruf. Ne?
Bist du bei was ist die Musik, die dich so hinwegreißt? Also ich weiß, du hast immer gesagt, du hast zu ABBA
geliebt, leise, gelitten, alles sowas.
Leise gewimmert, sag ich mal, weil du es so toll fandest. Aber was haut dich so richtig um? Also bist du so ein Balladentyp?
Nee, ich bin also schon Disco im Black-Music-Sinn. Okay. Also wenn mich wirklich was begeistert, dann sind das die großen und jetzt auch nicht YMCA oder so ein Klopper, sondern so große Disco-Symphonien.
Donna Summer,
ja, zum Beispiel. Fantastisch, wenn du sowas nimmst wie Could It Be Magic von ihr oder MacArthur's Park oder diese großen Opern, wo du so gehoben wirst. Oder Silvester zum Beispiel, You Make Me Feel Mighty Real ist, glaube ich, immer noch. Und dann darf es auch ein bisschen funkiger werden, wie man dann im Robinson Club spät am Abend sagt. Kann auch dann so ein bisschen mehr in die Hüfte gehen. So. Aber 70er. Sehr oft als Kind. Ich war ein Robinson-Club-Kind. Ich hatte Perlen um den Hals und habe immer am Buffet erkannt, in welchem Land wir sind. Wenn es Moussaka war, waren wir in Griechenland. War es Pizza, war es Italien.
Wahnsinn. Da hast du damals schon ein unheimlich feines Gespür für Geografie gehabt.
Sehr fein. Also ich war nie außerhalb des Clubs. Ich war immer abends in der Club-Disco natürlich.
Ich wollte gerade sagen, Club-Tanz. Das muss doch dein Wahnsinn gewesen sein, oder? Club-Tanz
war ich ganz weit vorne. Und da war richtig Disco-Feeling. Viel Amandalier und so wurde gespielt, dass wir
Wann
reden
war
ja
es
über
denn?
Die 70er.
Ende der 70er. Ja, Ende da der 70er. Seid ihr schon in Robinson-Club?
Ja, da sind
aber
wir schon.
Reiche Leute Urlaub.
Beamtenkinder durften schon in den Robinson-Club.
Das war wirklich, also wir waren sowas von weit weg vom Robinson-Club, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nee, wir waren da immer, Barbara. Jeden Sommer. Ja.
Bist du auch geflogen mit dem Flugzeug?
Ja, sind wir geflogen mit dem Flugzeug. Wir waren ja Euböa, Korfu, Fuerteventura, mit dem Flugzeug und dann die Perlen um den Hals und dann.
Was denn die Perlen und was ist die Perlen?
Du hast ja kein Geld, du hast Perlen, mit denen du bezahlst.
Oh,
das weißt du gar nicht.
Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Grüne Perlen sind dann so, weil die Landeswährung ist auch wurscht, das ist dann die Robinson-Club-Währung. Mit der bezahlst du deine Cola mit einer grünen Perle zum Beispiel.
Oh, da komme ich da gleich mal am ersten Tag mit der fünfreihigen Perlenkette.
So, und dann kannst du alles abräumen. Dann kriegst du abends noch den Longendrink. Nee, ich fand das herrlich.
Muss man sich immer die Kette abnehmen, wenn man andere Leute einlädt, oder wie?
Ja, dann kannst du die Perlenkette quasi zerreißen, rumsprühen. Ich lade euch alle ein.
Ich würde mir meine Perlen als Bikinihöschen machen.
Das ist ein Bild, das
jetzt ist es runtergefallen.
Sehr viele Männer sehr, sehr glücklich macht im Moment, dieses Bild.
Ja, geht so.
Ja, doch. Nee.
Immer spitzer positioniert.
Was?
Ich kann dir sagen, wirklich.
Ja?
Ja, komm. Egal. wie ich heute auch aussehe. Man sieht mich ja nicht leider, aber
ich finde es schön. Ich finde
wie eine etwas aus der Form geratene Ölmilliardärswitwe. Texanisch. Weißt du, Hauptsache bequem. Mir ist so heiß. Ich trage nämlich so ein Kaftan-artiges
Etwas. Ein Kaftan mit Fransen.
Ja,
ja, das ist das, was weißt man so du? Als Hippie-Look bezeichnet.
Aber es ist ein bisschen Hippie goes rich, goes...
Goes Indian,
goes... Größe 46.
Stimmt.
Wie stimmt?
Das stimmt, so sieht es ein bisschen aus. Es sieht auch so ein bisschen aus, als ob du den Gärtner verführen wollen würdest. So, Entschuldigung, mir ist so heiß.
Der hat schon zu mir gesagt, sorry, Madame, ich heute nicht, muss noch weiter.
Aber ja. Hauptsache bequem, sagen
ja,
wir.
Ja, Hauptsache bequem. Jetzt lasse ich mir noch die Haare abschneiden und dann...
Was?
Nein. Klar, praktisch. Alles muss jetzt praktisch sein und wird nur noch im Stehen erledigt.
Nein, aber nicht die Haare.
Nicht die Haare
Nein. Außer, du trägst dann immer Perücken, wie Mozzi Mabuse. Das finde ich ja bei Mozzi so toll, dass die ja immer die ganzen Perücken aufträgt. Also wenn man dann...
Aufträgt ist kein schönes
Bild. Nein, also trägt. Also wenn man dann als Frau zu richtig wechselnden Looks greift...
Aber ganz ehrlich, also ich kann doch nicht morgens aufstehen und mir eine Perücke aufsetzen.
Doch, das fände ich aber schön.
Nein, also
ach komm, das haben doch früher Schauspielerinnen auch
wie
gemacht.
Wie macht das Beyoncé? Hast du dazu Zugang?
Ja, natürlich. Wir reden ja oft miteinander. Sie sagt immer, sie wacht auf und dann überlegt sie sich, wie sie den Tag gestalten will.
Sie hat einen Scheitel. Weißt du, ich meine, die Leute, die ich mit Perücke kenne, die haben ja keinen Scheitel. Das ist dann da vorne, vermauschelt sich das irgendwie in so einem...
Der Ansatz ist das Schwierige.
In so einem leicht verfilzten irgendwas und du hast eben immer das Gefühl, du kannst es nach hinten und nach vorne schieben. Und bei Beyoncé hat einen Scheitel und eben, das ist ja keine Perücke.
Nein, das ist ein Kunstwerk. Das ist einfach fantastisch und sie kann das den ganzen Tag wechseln. Sie sagt dann, mittags bin ich mehr, heute habe ich mehr Locken und abends bin ich mehr so streng im Bob. Das ist doch toll. Ich würde das als Frau total machen.
Ehrlich?
Ich würde untenrum, wie du, auf legere... ich bin
alles in die Frisur, meinst du?
Ja, und dann in die Frisur und in die Sonnenbrille würde ich total investieren. Das ist so Saint-Tropez, ne? Unten lässig und oben
unten
aber stunning.
Unten
ja.
Aber oben Saint-Tropez.
Ja, ganz genau.
Okay, das muss ich mir nochmal überlegen. Wenn du eine Frau wärst, wie würdest du aussehen wollen?
Wie ein 60er-Jahre-Go-Go-Girl. Das habe ich, wenn ich also so Travestie-Kostüme angezogen habe. Hast du ja auch an mir schon mal gesehen, dieses Zebra-Mini-Kleid. Erinnerst du, hast du vielleicht verdrängt?
Ich muss jetzt gestehen, ich kann
hast du verdrängt?
Mich nicht direkt mehr daran
also ich hatte ein Zebra-Mini-Kleid, das habe ich jahrelang getragen. Das habe ich in New York gekauft, 89. Zebra-Mini.
Zebra-Mini-Kleid.
Ich hatte alles Zebra. Ich hatte Zebra-Stöckel, Mini, Zebra-Tasche, Zebra-Handschuhe, Zebra-Haarreif und dann als Frisur so einen schwarzen kurzen Bob und dann so Make-up, bisschen Nico, Velvet Underground. Ich wäre so ein Warhol-Girl. Okay. Das wäre ich gern geworden.
Ja.
So eine geheimnisvolle Deutsche, die auf so einer Box tanzt.
Oder auf einem Pferd in den Club reitet. Oder auf einem Zebra natürlich.
Hauptsache geheimnisvoll. Große Bienensonnenbrille.
Ja.
Und dann auch so ein Schlabberhut. Ja, also Andy Warhol, Nico, Velvet Underground, New York 68. Das wäre es so gewesen. Ja. Edie Sedgwick für Fußgänger.
Zu spät.
Nee, das mache ich ab und zu noch. Du kannst ja diesen Look zum Beispiel auch im hohen Alter, kannst du dir noch herstellen. Das wird dann ein bisschen mehr Hildegard Knef als Nico. Aber mit der großen Sonnenbrille kann man ja einiges wegmachen.
Also, wo gehst du denn mit der großen Sonnenbrille?
In den KitKat Club. Und was ich immer an Lippenstiftfarbe genommen habe, das habe ich ja vielleicht von meiner Mutter übernommen, diese ganz hellen Lippen der 70er auch. Die
so
fast,
Perlmutt?
Ja,
Perlmutt.
Fast weißlich.
Ja.
Das fand, und dann große Lashes,
na klar.
Große, dunkle, richtige so Zinken an den Augen. Ja, Ich weiß nicht warum, aber das ist mein Lieblingsfrauenlook gewesen.
Warum muss ich jetzt an Madonna denken? Weil das wollte ich dich kurz noch befragen, weil du bist ja jemand, der sehr fachmännisch auf alles gucken kann, was passiert ist. Ich muss zwei Sachen mit dir besprechen. Ja. Also ich war ja auch zugegen beim ESC dieses Jahr.
Ja.
Madonna ist aufgetreten, es gab eine große Aufregung. Ich konnte es nicht fassen, dass sie kommt. Ich finde sie auch toll. Ich finde, sie hat ein bisschen zu oft Strapse und Unterhosen an für ihr Alter. Aber warum? Warum bin ich spießig? Ist egal. Und dann fand ich einen fatalen Fehler. Warum hat sie geredet, bevor sie aufgetreten ist? Das fand ich total entzaubernd.
Das war entzaubernd und ich könnte mir aber vorstellen, du kennst doch Fernsehleute, dass sie sagen, nee, und bevor das Lied kommt, ist sie im Backstage mit all den Performern und alles ist total emotional und alle weinen und fassen sie an. Ich hatte das Gefühl, es war eine typisch leicht doofe Redaktionsidee, der sie nachgegeben hat.
Aber warum gibt Madonna einer Redaktionsidee nach?
Ich weiß, aber das war ja an dem Abend insgesamt rätselhaft, warum sie die Entscheidung getroffen hat, die sie getroffen hat.
So viel Geld konnte sie dafür nicht kriegen,
nein,
oder?
Nein, es war wirklich traurig. Ich war wirklich jenseits von allem Humor. Ich war wirklich traurig bei der Nummer. Ich habe gedacht, so haben sich vielleicht die Elvis-Fans am Schluss gefühlt, als Fett Elvis noch nichts mehr konnte in Las Vegas und so weiter. Ich fand's richtig traurig und ich fand's dann aber auch so interessant und rätselhaft, wie es dazu kommen konnte. Und es gibt eigentlich nur zwei Theorien. Das eine ist, und das ist, glaube ich, dass ihr keiner mehr was sagt. Das heißt, keiner geht hin und sagt, du kannst es nicht singen. Das sagst du zu ihr nicht. Ja. Dann haben ja auch immer alle diesen Raum räumen müssen, wenn sie geprobt hat. Also nicht mal der nette Putzmann konnte sagen, hey, it doesn't sound very well. So. Also hatte keiner mehr was gesagt. Oder dass diese Autotune-Taste, die du ja drücken kannst, wo die Töne dann wieder richtig, dass jemand die nicht gedrückt hat. Das wäre so die typische Feindinnen-Theorie, dass irgendwo Celine Dion sitzt und sagt, ich drücke die Taste jetzt nicht oder so. Aber ich glaube, keiner sagt ihr mehr, was Sache ist. Und das ist traurig für jeden Star, Weltstar. Und daran sollten wir auch denken, Barbara.
Ja, klar.
Wenn wir in dem Alter sind.
Jetzt meine Autotune-Taste, ehrlich gesagt. Das ist
aber was doch das Irre, war das am nächsten?
Ich schreibe jetzt so eine Bewerbung, weißt du, also so ein Stellenangebot. Wer ist 28, muskulös,
gut aussehend und drückt immer die Autotune-Taste, wenn ich es brauche. Aber war nicht am mysteriösesten, dass am nächsten Tag, als ich das Freunden zeigen wollte,
bei YouTube das
die ganze Nummer getuned war?
Ja, klar.
Das ist doch World Domination, dass du das schaffst, dass die ganze Aufnahme eigentlich verschwunden ist. Wir erzählen jetzt drüber, du kannst es eigentlich nicht mehr sehen. Weil aus den Videos aus dem Saal, da ist die Atmo zu laut, wo die Leute halt mit dem Handy filmen, da hörst du es nicht.
Ach so,
und die offizielle, die wir gehört haben, ist weg. Die ist weg, die ist nicht mehr zu kriegen. But it was sad. It was a sad moment.
Ja, tatsächlich. Aber ich habe letztens, ich musste sehr lachen, ich glaube von einer etwas jüngeren Filmstudentengruppe eine Anfrage bekommen. Mhm. Also ich bin jetzt 45 geworden dieses Jahr, ja. Mhm. Und ich würde aber trotzdem natürlich, aber das würde jetzt jeder sagen, es hat auch meine Mutter, meine Oma mit 86 noch gesagt, ich fühle mich eigentlich nicht anders als vor 25 Jahren, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall haben die mir so einen Fragenkatalog geschickt und haben angefragt, wie ist es auf der Bühne alt zu werden? wie altert ein Star? Was passiert mit ihrer Stimme und so weiter. Und es war so ein bisschen, meine Managerin und ich haben uns das so durchgelesen. Die meinte, ich glaube, jetzt wollen sie uns verarschen. Und dann habe ich so gesagt, nee, lass doch mal durchlesen, einfach nur mal, was die wissen wollen. Das heißt, ich komme jetzt schon in Frage.
Mhm. Für die Altersfragen, für die Altersdiva-Fragen.
Wenn man mit seinem
mit
Gesicht
dem Alter
nicht mehr und so.
Ja.
Ich war aber vor kurzem noch New Face, Newcomer, hey, hottest shit und so. Und jetzt muss ich schon beantworten, wie ich es schaffe, auf der Bühne alt zu werden. Ich war ein bisschen schockiert.
Wie alt waren denn die Fragenden?
Wir sind ja Sache nicht näher nach. Wir haben uns entschieden dazu, diese Anfrage nicht zu beantworten.
Ich tippe mal 23, 24.
Ja, total.
Für die ist vielleicht jeder Mensch über 30. Das ist schon wahnsinnig weit weg oder so.
Aber ich hatte das neulich auch. Dass sie so zusammensitzen und dann so sagen, meinst du, die hat noch Sex? Und dann schlagen die sich so auf die
Schenkel.
Dann
muss man ihnen das Video auch schicken, wenn sie das befürchten. Ja. Dann sollen sie es auch sehen. Ich hatte es aber neulich auch, 56 bin ich jetzt, und dann auch kam Neustundenjournalist, wie ist das denn, wenn man stramm auf die 60 zugeht? Und ich dachte immer noch, ich habe doch noch 4 Jahre, das ist doch jetzt auch nicht übermorgen, also auch da ist ab der Mitte der Dekade stramm auf die nächste runde Zahl irgendwie zugehen. Habe ich gesagt, next question. Sagst du auch mal, next question?
Nee.
Ich habe das so lange, bis ich das gelernt habe, dass man nicht jede Frage beantworten muss. Das hat Jahrzehnte gedauert.
Weil es ja dann was man darum, was man dann sagt. Also es ist dann da und dann bezieht sich der Nächste drauf und so schaffst du wieder ein neues Thema, was dann, auch wenn du es immer wieder sozusagen versuchst, auf eine andere Schiene zu setzen. Dieses Thema ist dann da und bleibt auch da.
Deshalb finde ich, Next Question, habe ich von Mariah Carey gelernt, ist einfach super. Oh, das ist super. Oder Ask My Agent, das kann man auch immer fragen.
Ask My Agent.
Oder wie ich immer sage, ich bin nicht der Beste, aber ich bin der Beste in der Preisklasse. Das finde ich auch immer gut. Wenn jemand sagt, Mensch, kein Pflaume, hatte keine Zeit, sage ich, naja, der ist auch teurer, muss man auch ganz klar sagen.
Bist du noch großer ABBA-Fan? Was ist denn los? Da wollten die nicht ein...
Die wollten doch
im Dezember zwei Songs.
Das war letztes Jahr. Ja. Die sind nicht gekommen, die haben die geschoben.
Hast du es nicht gemerkt?
Nee, weil die Aufregung über die Veröffentlichung war so groß, dass ich schon fast... Kennst du das manchmal, dass man denkt, es war schon, weil der Medienrummel schon war.
Aber es ist halt, es kam
Aber es kam
raus.
Noch gar nichts. Ich glaube, weil diese Tour mit diesen Avataren, wo sie quasi als Computeranimation auf der Bühne stehen...
Das ist doch krass.
Avatare, den Begriff habe ich geprägt, die kam noch nicht und ich glaube, das muss zu der Tour als Bewerbung dazu kommen. Ich hatte Angst und dachte, oh, jetzt nochmal zwei Lieder, die sich messen müssen mit Drake und wie sie alle heißen, ne? Und Sia und das alles klingt ja auch heute ein bisschen anders als ABBA. Aber stimmt, die sind noch gar nicht gekommen.
Nee,
ruf mal an. Ich habe ja jeden getroffen, außer Agnetha, habe allen schon mal die Hand gegeben, also einzeln immer unterschiedlich. Agnetha fehlt mir immer noch, aber ich habe jetzt einen Mann kennengelernt, der mit ihr in Berlin in einer WG lebte, Ende der 60er Jahre.
Nein,
Und dann hast du
diesem Mann die Hand geschüttelt.
Ja, natürlich. Ich bin jetzt also zwei Händedrücke weg von Agnetha, aber sie rutscht näher.
Ich habe tatsächlich mal Benny Andersson kennengelernt. Mhm. Und,
du hast doch mit ihm gesungen.
Ich habe mit
ihm gesungen. Da sind wir doch wieder.
Und jetzt pass auf, es war sehr lustig, weil wir haben beim Radiopreis ein lustiges Opening gemacht.
Habe ich gesehen.
Er saß am Klavier und spielte einen Song von ABBA. Und ich liege auf dem Flügel vor ihm
gerne
im Bademantel und erzähle. Man sieht ihn sozusagen immer nur so im Hintergrund. Und dann sage ich, toll, heute beim Radiopreis einer der größten Musiker der Welt. Und dann schwenkt die Kamera rüber zu ihm. Und dann sage ich, Björn Andersson von den Beatles. Und dann sagt er, ABBA. Und ich so, ach, wie auch immer. Freuen
das war
Sie sich,
sehr lustig.
Gleich geht's los.
Und hat er mitgemacht. Und
du, ich schwöre dir, der war so cool. Ich habe gesagt, wer einer von euch fragt das Management an, weil die Manager sagen natürlich immer nein. Ja? Und ich habe zu ihm gesagt, es wäre doch cool, wenn wir das so machen. Mhm. Benny Andersson von den Beatles. Hat er gesagt, ja, that's cool. Und so.
Die Großen sind cool, finde ich. Ich durfte ja einmal mit Will Ferrell einen Sketch improvisieren für Quatsch. Und da hat er auch sich drauf eingelassen. Da war er in der Rolle von Anchorman. Da hat er Anchorman promotet, den zweiten Teil dieser Nachrichtensprecher. Und ich habe gesagt, ich sag nicht, was ich mache. Ich werde ihn überraschen. Und er hat das komplett durchgezogen. Und am Ende haben wir Je t'aime performt, ich an der Orgel und er an der Querflöte. Das war, glaube ich, der Höhepunkt meiner gesamten Karriere, würde ich sagen.
Ja, es ist aber tatsächlich so, das muss man sich auch selber mal vor Augen halten. Ich glaube, die wirklich am unkomplizierten, die erfolgreichsten sind wirklich unkompliziert.
Ja, wie wir.
Ja, also ich halte mir das wirklich immer vor Augen und denke mir dann so, komm, mach einfach jetzt, hör auf
Fragen
zu stellen.
Wir machen doch auch jeden Scheiß mit, wenn du in eine Sendung gehst und jemand hat eine lustige Spielidee, bist du doch nicht die sagt, nee, ask my
Gegenteil.
Agent, wir schmeißen uns doch rein. Ja. Wir machen doch den ganzen Quatsch dann
das
auch.
Das stimmt, das macht auch Spaß. Ach komm mal, dann spielen wir jetzt ein Spiel.
Ja.
Du willst gerne immer
Spiele spielen.
Melodien gurgeln. Mhm. Thomas Hermanns liebt es, Melodien gegurgelt zu erraten.
Sehr gerne.
Das bedeutet, du gurgelst jetzt eine Melodie
für dich.
Für mich.
Sehr
und ich
gerne.
Und dann gurgel dann danach eine Melodie für dich.
Der Tag ist so.
Willst du mit
so
Champagner gurgeln oder mit Wasser?
Mit Wasser würde ich gerne gurgeln.
Nicht,
ich
dass glaube, du implodierst.
Ja, genau. Das hätte ich. Okay. Mhm. Das ist schwer.
Mhm.
Das ist ein schweres.
Okay.
Ist schwer, ne? Ich sag mal als Tipp, wir sprachen schon drüber.
Okay, warte.
Nein. die Strophe lasse ich weg. Ich gehe wieder zum Refrain. My God, Holiday von Madonna. Das ist aber schwer. Aber es waren die drei Töne. Aber mehr ist
Holiday
in dem Lied nicht
drin. Holiday hat ja drei Silben und du hast nur zwei Silben gemacht.
Ich hab Holiday, hey.
Nee, du hast gemacht.
So, bitte, du bist dran. Mach jetzt du mal.
Das war ein ganz ordinäres Gurgeln.
Mach jetzt du mal You're my heart and my soul. So, auf geht's.
Ich pfiff bereits bei der Krönung von Königin Elisabeth. Okay, warte, jetzt geht's los.
Ein ordinäres Gurgeln, also ein unverschämtes. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist es ein Rocktitel?
Entschuldige bitte, so hat dir noch keiner irgendwas vorgegurgelt. Es war ein 1A tonmäßig getroffenes Supersong.
Wirklich? Dann möchte ich es bitte nochmal. Darf ich es nochmal hören?
Mhm. Ja, gerne.
Ja, das kommt mir bekannt vor. Es ist sehr gut getroffen. Ich sing's mal nach, wie ich es verstanden habe. Aber mir fällt das Lied nicht dazu ein.
Nochmal.
Aber so ähnlich klingt es doch, oder? Take me, my life would make me when I come to fall.
Angel.
Jetzt habe ich es aber erraten.
Loving angels
instead.
Robbie Williams.
Das war sehr gut.
Gut geraten, aber auch gut gegurgelt.
Sehr gut gegurgelt. Das Balladeske hat mir ein bisschen gefehlt.
Entschuldige bitte, ich habe alles reingelegt, was ich habe.
Nein, bitte den nächsten Umschlag. Ich sag dir dann, was es war. Das ist ein modernes Lied, das kenne ich nicht. Meine Güte, das kennen deine Zuhörerinnen, glaube
ich. Ja,
okay, das kenne ich.
Ich bin gespannt. Am Highway to Hell.
Ja.
Super, Thomas. Sehr gut. Jetzt warte ich noch ein.
Da waren wieder nur drei Töne. Ihr habt mir die Sachen gegeben mit drei Tönen. Ja. So, ne? Hattest du auch so was Modernes? Ja.
Ich habe was noch was Schönes.
Du kannst es nicht einfach aussuchen. Du musst schon
ziehen. Ich habe aber einmal.
Okay.
Mark Forster Chöre.
Oh, nee. Kenne mich nie drauf. Vergiss es.
Weiß
ich gar nicht meine Generation.
Nee, gar nicht deine Generation. Warte. Aber der ist nett. Mark Forster ist super. Wann kommt der eigentlich, Marina? Kommt bald. Okay. Aber der steht jeden Tag hier vor der Tür und will unbedingt zum Interview kommen. Ja? Sagst du ihm bitte, dass wir einfach momentan keine Zeit... Okay.
Dancing Queen? Nein. Waterloo! Super!
Bravo!
Ja, super, aber du hast wirklich die Töne in den Schleim gelegt, ja, muss man sagen.
Ich kann sehr gut mit vollem Mund arbeiten.
Das freut mich, ich auch.
Oh, jetzt bin ich diese Info noch losgeworden. Ich wusste nicht, ob ich es heute schaffe, das einzubauen.
Ich finde, da haben wir was
sehr
gemeinsam.
Sehr gut gelungen, tatsächlich.
Ja, auch mit Stil. Also wir haben es niveauvoll eingebaut.
Nein, wir haben es nicht, weil es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, ja.
Nee, war nicht Porno-Gurgeln. Nee.
Überhaupt nicht, gar nicht. So, ich finde, ich habe dich überall schon plakatiert gesehen in Berlin.
Ja.
Mit Netter ist Better.
Ja.
Man neuen möchte Werk. Beinahe sagen Programm, aber es ist ja ein neues Werk,
ja.
Das aber allumfassend als Buch zwar erscheint, aber jetzt dann auch als Lesung zum richtigen Happening wurde.
Es wird eine Leseshow, es ist ein Buch, es ist ein Hörbuch, was ich eingelesen habe.
Es ist eine
Lebenseinstellung. Ja, es ist ein Buch darüber, dass man in diesen schwierigen Zeiten, wo alle immer lauter und brutaler werden, etwas freundlicher werden soll. Und anhand meines Lebens beweise ich, dass es einen erfolgreich macht, schön und erotisch. Und ich glaube, das ist auch deine Lebenseinstellung, Barbara. Du bist doch auch meistens freundlich.
Ich bin immer freundlich auch, ja, das stimmt. Und lustigerweise merke ich, wenn man, das geht dir ja sicher auch so, wenn ich mal nicht freundlich bin. Ich bin manchmal tatsächlich, wenn der Taxifahrer beim grünen Pfeil nicht rechts abbiegt, bin ich etwas ungeduldig. Oder wenn ich das Gefühl habe, er bremst zu früh, das hätte man noch schaffen können.
Autofahrersachen, ja.
So, solche Sachen. Oder eben auch manchmal, wenn Leute mir was sagen und ich weiß es schon selber und ich will es auch alleine machen und ich habe so das Gefühl, ich werde bevormundet oder ungeduld, diese Sachen. Und dann merke ich aber, wenn man dann nicht nett ist, kommt ja auch sofort was nicht Nettes zurück und du bist in so einer Bad-Vibrations-Geschichte gefangen.
Genau, und es steigert sich und alles wird immer ungemütlicher und es führt eigentlich nicht zu nichts. Wenn du aber mit einem charmanten Lächeln sagst, ein grüner Pfeil ist ein grüner Pfeil, dann...
Sie dürfen jetzt rechts abbiegen, wenn sie mögen.
Wenn sie mögen, ist ja ihre Wahl. Das führt zum Ziel. Ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland Nettigkeit zu negativ sehen, auch so ein bisschen so als Mann, gerade wenn du sagst, du bist nett, gleich fast ein Schimpfwort. Muss ja immer tough sein, cool sein, energisch sein und so weiter. Und ich kann nur sagen, ich mag nette Leute und ich finde, wir könnten noch ein bisschen netter miteinander sein.
Das stimmt. Und auch nochmal, um nochmal auf das Unnette auch zu kommen. Ich glaube, man ist, also als netter Mensch, der wir beide ja schon überwiegend sind, ich merke dann, wie man fast schockiert ist von sich selber, wenn man mal so richtig in einen Konflikt geht. Ich bin letztens auch ins Taxi gestiegen und da fuhr der mit mir einen Scheiß. Der ist einfach Scheiß gefahren. Der Quatsch, dachte, die checkt nichts und ist einfach, ich sage, ich muss zu Gruner und und dann fährt der Richtung Berliner Tor in Hamburg da und dann sage ich so, wo fahren Sie denn jetzt hin? Und ich war schon so, da war ich so gleich so. Und dann sagt er, was machen Sie beruflich, hat er immer gesagt. Was machen Sie beruflich? Sind Sie Taxifahrer? Und ich so, nee, ich bin kein Taxifahrer, aber Sie fahren hier einen Scheiß. Ja, Sie werden sehen, am Ende ist genauso schnell und so. Und ich so, ja, aber es ist die völlig falsche Richtung. Es gibt 15 Straßen, die besser gepasst hätten als diese eine, die definitiv nicht passt und so. Und dann habe ich gemerkt, wie man gleich in so einem, und wenn du oft in so einer Aggression gefangen bist, ich glaube, das ist, dann hast du ein ganz anderes Leben.
Ja, und deine Stimme überschlägt sich und du wirkst auch nicht mehr souverän.
Ja.
Es ist schwer. Ich finde, das ist ein typisches Beispiel. Da würde ich auch, ich hätte dann auch Schwierigkeiten zu formulieren, was ich gerade da denke. Aber wenn man mit und dann mit aufregt, man hat eigentlich schon verloren.
Ja.
Wenn man irgendeinen schlauen Gedanken hat, und wir Moderatoren müssen ja oft mal zwei Punkte verbinden, um es zu sagen, aber es lustiger, netter oder anders zu sagen, dann trifft es diesen Moppel da viel mehr, als wenn du ihm beweisen willst, dass du besser weißt, wie die Strecke ist. Also gerade Berliner, aber ich mache sogar bei Berliner Taxifahrern, klassisches Beispiel, die ja oft so etwas sind, wie sie sind, ich gebe ganz viel Trinkgeld am Schluss zum Beispiel, viel zu viel.
Vielen Dank
und denke, dann ist die Dankeschön für die schöne Fahrt und viel Spaß noch mit der Person, mit der sie die ganze Zeit telefoniert haben. Ist auch wichtig, dass der Kochtopf jetzt zu Hause aufgesetzt wird, dass die Suppe auch gleich da ist und so.
Ja.
Nein, man muss natürlich auch Grenzen aufzeigen. Nett sein heißt nicht blöd sein, heißt nicht alles mitzumachen. Haltung bewahren sowieso. Aber es kittet halt das Leben besser zusammen. Mhm. Und ich zähle ja immer, wenn ich in Tegel lande, zähle ich ja immer das erste Lächeln, was ich sehe in Berlin. Das ist wirklich schwer zu finden.
Bist du schon mal Kilometer gefahren?
Es ist meistens der Dönerverkäufer, der ist im Wedding an so einer Ecke, der gerade so einen Döner macht und der strahlt immer.
Du zählst das erste Lachen, das finde ich ja toll.
Mach das mal. Es ist ein bisschen erschreckend, wie lange es dauert, bis es kommt.
Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig ist es eben so, wenn man selber lacht, dann man wird wirklich manchmal drauf angehen, sie lachen immer und so.
Ja, ja. Also das ist aber immer als Vorwurf.
Schon aus, fast, ja.
Also ein bisschen als Vorwurf. Ja, ja, ist ja nicht immer lustig. Ne?
Ja.
Und ich sage, nein, aber das wird ja dadurch nicht besser, dass wir nicht lachen. Das ist dieses Komische auch in Deutschland, das habe ich im Buch auch immer geschrieben, diese deutsche Party, wo du hingehst, kennst keinen und sowas und dann redet erstmal jemand gar nicht mit dir und erzählt dir dann ungefragt vom Tod seiner Tante.
Ja,
ja, die ist ja auch qualvoll verstorben. Und nachher sagt er, Mensch, das war mal ein richtig gutes Gespräch. Und ich denke immer, Mann, ich kenne dich doch gar nicht.
Die Deutschen haben eine Oberflächlichkeitsphobie,
total.
Es muss schwarz sein, es muss tief sein, es muss dunkel. Und wenn zu viel gelacht wird, dann war es nicht
intensiv. Oder langweilig. Jemand erzählt dir fachlich was, ich bin Ingenieur, und dann erzählt er, wer die Kanäle aushebt und wie die Pumpen beschaffen sind ja auch nicht mehr so wie früher und kommen jetzt auch aus China, ist auch schlimm und so. Und du willst, es ist wirklich auch totlangweilig. Mhm. Es ist auch nichts, was sich überhaupt lohnt zu erzählen. Mhm. Und da sind die Deutschen auch ohne tapfer.
Da lassen Lücken los.
Ja, wenn jemand was Langweiliges erzählt, aber mit so einem ernsten Gesicht, das nehmen wir auch als Partykonversation. Ne? Dazu noch einen Kartoffelsalat und der Abend hat sich irgendwie gelohnt. Ne? Man ist mal vor die Tür gegangen.
Ich muss aber sagen, dass ich egal wo ich hingehe, ich sitze immer in so einer Runde und für mich ist der Abend immer deshalb gut, weil ich mache mir den irgendwie gut, weißt du? Und wenn ich neben einem noch so langweiligen, es sind ja dann auch oft, ich sitze dann oft neben so Männern, die dann sich denken, so, dem Showgirl, dem zeige ich jetzt mal, wo der Hammer hängt, weißt du? Genau. Und dann lasse ich die erzählen von ihrem Auto und der große Garten. Und ich habe ja ein Aufsitzmäher. Weißt du?
Ist auch viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit, so viel Rasenfläche.
Viel Fläche, ne?
Ja.
Aber ich habe festgestellt, ich habe wirklich ein Erweckungserlebnis gehabt. Ich habe das auch immer so gemacht, auch an so langweiligen Abendessenstischen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich sollte Geld dafür nehmen. Ich moderiere gerade. Ich bin nicht an einem Esstisch, ich moderiere den Abend. Mhm. Nachher war es lustiger. Mhm. Und seitdem mache ich es nur, also entweder werde ich bezahlt oder ich habe Bock. Mhm. Aber ich mache es nicht mehr automatisch. Nee. Ich mache nicht jeden Abend schön, nur weil ich es vielleicht könnte.
Das stimmt, aber ich glaube, auch das haben wir in diesem Job gemeinsam, dass man eben sich verantwortlich fühlt für die
gute Laune.
Ja. Und das ist für mich ganz schwer zu ertragen gewesen. Oft früher, als ich noch nicht so eine Übung hatte, auf Partys zu gehen oder wenn so ein Abendessen war und du merktest dann diese Anlaufschwierigkeiten und die redete man noch nicht so miteinander und die Gäste waren auch nicht so geübt darin. Ja. Sich so,
hast du auch immer alles schon verbunden dann sofort? Total.
So, schau mal, er hat ein rechtes Bein, du hast ein linkes Bein. Unterhaltet euch. Genau. Ich gehe kurz in die Küche. Und dann immer so total hysterisch so reingeplärrt. Ja,
genau.
Ich komm gleich. Komm hier zurecht.
Und ihr seid doch beide aus Süddeutschland.
Na dann,
genau. Punkte verbinden. Und dann sieht man immer nur die eine Person, die gerade so in der Ecke sitzt.
Die sich langweilt.
Ja, und die kriegt den Fokus. Genau. Und der bringt mal noch ein Getränk oder eine Illustrierte. Und geht's dir auch gut? Ja. Und so, komm doch mal näher ran. Die sind alle aus Süddeutschland. Irre, ne? Und und das kenne ich sehr, sehr gut.
Da merkt man auch wieder, dass Süddeutschland echt groß ist und viele
Leute.
Franken mit Oberbayern nichts zu tun hat.
Nein, und auch die wollten gerade auch über was ganz anderes sprechen, nämlich über den Tod dieser schwer erkrankten Tante, der es auch lange nicht gut
ging. Man zerstört
oder den Rasenmäher.
Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als ein unentspannter Gastgeber tatsächlich. Das musste man auch lernen. Ich habe, als ich meinen 30. Geburtstag gefeiert habe, eine sehr große Party gemacht bei mir in der Wohnung. Und ich habe abends noch moderiert und am nächsten so oder am Nachmittag noch moderiert und abends ging es irgendwie los so. Und ich dachte halt, na, die sollen alle kommen. Dann hatte ich eine Badewanne voll mit Getränken, keine Ahnung, und so indisches Essen bestellt. Mhm. Und meine Wohnung war echt sehr schön und alles war nett, aber es war jetzt irgendwie so. Und es kamen sehr viele Leute. Ich habe total den Überblick verloren. Ich habe mit niemandem geredet. Ich habe nur Aschenbecher ausgeleert, Papierservietten eingesammelt und Geschirr gespült. Weil ich hatte auch Geschirr. Ich habe einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe zwischendurch Geschirr gespült. Und alle haben sich so durchgequetscht durch meine Wohnung und alle, überall waren Leute und so, und die brachten auch noch jemanden mit. Und plötzlich sah ich zwei Typen in so einem Carlo Colucci Eisbärpullover mitten in meinem Wohnzimmer stehen. Und dann sage ich so, was machen Sie denn hier? Ja, wir waren unten und die Kneipe war schon zu, da dachten wir, wir kommen mal nach oben. Und dann habe ich gesagt, aber das ist eine Privatparty. Ja, kein Problem, wir gucken uns so schnell um, wir sind gleich wieder weg.
Oh mein Gott.
Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, irgendwas läuft
nicht. Das kann es nicht sein.
Und danach habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nur noch Partys. Früher hatte ich so weiße Sofas und so, habe ich so Decken untergelegt. Wenn dann jemand, die saßen schon die Leute, habe ich so, Entschuldigung, kurz, könnt ihr einmal Po hoch. Und dann habe ich so die bunten Decken untergeschoben und so. Habe ich aufgehört.
Nein, also man sollte bei Partys auch selber Spaß haben. Ja. Und dazu muss man sich auch zwingen. Ja. Und du hattest ja eigentlich schon richtig, das Essen war da, die Getränke waren, die Leute nehmen sich das ja alles auch selber.
Aber auch da fühlt man sich verantwortlich so für den Gang der Dinge.
Aber das ist schon besser geworden inzwischen, oder?
Sehr, total.
Ich nehme jetzt auch immer die Person.
Ich liege jetzt selbst in der Badewanne.
Ja, oder ich nehme auch die eine Person, die mich interessiert und unterhalte mich auch ganz lange mit denen und unterhalte mich gar nicht mit den anderen Leuten. Das sind ja meine Freunde, aber muss ich mich ja nicht mit unterhalten. Die können sich auch unterhalten.
Stimmt, das ist die Ruhe, die man haben muss. Man muss tatsächlich sich einen Fixpunkt suchen und dann einfach sagen, ich glaube, hier ist es schön, hier bleibe ich eine Weile.
Ich tue dann immer so, als wäre es nicht meine eigene Party. Mhm. Als wäre ich Gast auf einer anderen Party, denke ich, jetzt unterhalte ich mich mit dieser interessanten Person. Da muss ich jetzt ja nicht mit allen reden.
Ja, ja, das kann man nämlich sowieso nicht schaffen, tatsächlich. Du machst was ganz Tolles. Ich habe vorhin gedacht, oh Gott, du tanzt nochmal, aber es stimmt gar nicht. Du machst Regie bei der Let's Dance Tour, was eine Riesensache ist.
Riesig.
Das ist das erste Mal, dass das, glaube ich, auf Tour geht.
Es ist riesig. Der ganze November ist auf Tour und ich sage dann immer Arena-Tour. Natürlich. Weil es ist natürlich keine normale Tour, es ist eine Arena-Tour. Wir sind nur in Arenen. Es gibt sehr viele Arenen in Deutschland. Nee, das ist riesig und das ist wirklich, ich bin ja so ein bisschen neidisch, weil das bis bei meiner Staffel noch nicht gab, weil du kannst eigentlich dann als Promi nochmal deine zwei besten Tänze tanzen, ohne den Druck. Die Jury bewertet zwar, aber es ist natürlich nicht mehr wie im Fernsehen, wo du dann zitternd und schweißtreibend davor standst. Und halt vor Tausenden von Leuten. Du kannst nochmal richtig abfeiern. Und das gibt es dieses Jahr zum ersten Mal. Ich werde aber jetzt als Regisseur natürlich meine Macht ausspielen und zum Beispiel die Jury hart von links nach rechts durch die Lichtprobe jagen und sagen, Lambi, jetzt aber mal, du bist gar nicht im Spot. Bitte könntest du, Joachim, mal auf deine Position gehen und so mal ein bisschen zurückkontern jetzt. Das ist eigentlich, da freue ich mich drauf.
Ah, das ist toll. Ist Olli Pocher mit dabei?
Auf jeden Fall. Ich glaube, den kann man nicht mehr abschütteln. Selbst wenn er nicht, wenn er kein Geld bekommen hätte, er wäre trotzdem dabei, glaube ich.
Ja, ja. Hast du denn das Tanzen, also nachdem du ja im letzten Jahr dabei warst, und sehr passioniert auch dabei warst.
Ja,
und
absolut.
Auch, du hast gesagt, es hat wirklich dein Leben also für eine Zeit auf den Kopf gestellt.
Total,
total. Kann man das Tanzen dann beibehalten?
Das Problem ist, ich habe ja keine Partnerin. Also meine wunderbare Regina wohnt ja in Karlsruhe, da bin ich nicht.
Nee.
Und diese schweren Cha-Cha- und Quickstep-Schritte, die kannst du ja nicht mal schnell, wie gesagt, mein Mann tanzt nicht gerne, muss man auch ganz klar sagen. Und wo? Also wo hast du denn einen Saal, wo du auch mal eine Samba tanzen kannst? Also es ist nicht einfach. Leider nicht. Aber ich werde wahrscheinlich dann auf der Let's Dance Tour ungefragt am Rande der Arena, da sieht man einen ja auch nicht hinter Molton, kann ich ja ein bisschen mithoppeln dann.
Ja, das ist toll. Das ist wirklich bei vielen Sachen dann der Fall, dass man das einfach nicht weitermachen kann.
Also Paartanz ist wirklich so eine Sache. Also klar gibt es Salsa-Clubs, die sind gut für Salsa. Du kannst Swing-Clubs, gibt es tolle, wo du noch einen Swing oder einen Jive tanzen kannst.
Ich glaube, das ist auch eine sexgeladene Atmosphäre sein in einem,
grundsätzlich in einem,
Samba oder wie, was hast du?
Salsa-Club. Ja, da geht es eigentlich nur um Sex, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist in der Nähe von, ist in Kreuzberg, ist nicht weit weg von hier.
Ah, gut, okay, wie viel Uhr ist denn? Dann muss ich jetzt los. Ich weiß noch, dass es gab doch mal diese Lambada-Welle.
Ja.
Und da gibt es einen legendären Ausschnitt von Thomas Gottschalk und Günther Jauch auf der IFA. Mhm. Und da kamen diese Lambada-Mädels. Und Thomas Gottschalk tanzte mit einem Lambada-Mädchen und hatte die so. Und die hatte diesen ganz kurzen Rock und er hatte seine Hand so an ihrem, ich glaube, Po. Und die haben doch immer mit dem Po so hin und her gewackelt. Und dann sagte er, es würde sich in seiner Hand fühlen, als ob ein Pferd aus seiner Hand einen Apfel frisst. Weißt du, weil ich konnte mir es genau vorstellen, dieser weiche Po, der immer in seiner Hand so hin und her.
Ja.
Ich konnte es mir genau vorstellen.
Ich glaube, das hat ihm gut gefallen wahrscheinlich.
Ich glaube auch. Thomas Gottschalk habe ich nie empfunden als jemand, der wurde ja immer gesagt, der hätte bei Wetten, dass den Frauen die Hand aufs
Knie
gelegt.
Touchy.
Ja, aber ist er überhaupt nicht.
Nee, das habe ich auch nicht. Aber ich habe ihn auch nicht als Tänzer. Ich habe ihn auch nicht als Tänzer in Erinnerung.
Nee, gar nicht. Er hat die, aber da hat er auch wirklich, hatte er eher eine stehende Funktion, würde ich sagen.
Ich weiß auch, dass er bei Pop nach 8, wo ich ihn ja immer gehört habe, als Kind auch immer nur Status Quo gespielt hat.
Das ist auch noch immer so, wenn er
und
könnte.
Und deshalb ist er doch eher der Rocker als der Jiver.
Total. Nee, also den willst du, glaube ich, nicht auf der Tanzfläche sehen.
Kriegst du nicht zu Rumba.
Mit so kreisenden Hüften, ehrlich gesagt. Nee. Ach, Thomas, gibt es irgendwas, was wir noch besprechen müssen?
Nee, ist alles schön.
Alles gut, oder?
Alles gut, alles herrlich.
Dann.
Wir trinken jetzt, dann gehen wir in den KitKat Club, dann gehst du noch Salsa tanzen.
Dann gehe ich noch mal weiter zum Salsa
tanzen. Und legst den Hand um die Hüften eines jungen Mannes und das fühlt sich dann in deiner Hand an
wie
ein kleines Pferd.
Entscheidend wird nur für mich sein, wenn ich dann auf allen Vieren zur Limousine in Anführungsstrichen zurückgekrochen bin, dass dann der Taxifahrer tatsächlich bei mir daheim vor der Tür den grünen Pfeil sofort erkennt und ohne Hinweis rechts abbiegt.
Ich glaube, heute Abend wird es gelingen.
Wir haben doch alle Taxifahrer Berlins erreicht.
Du hast es geschafft.
Tatsächlich. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist.
Dankeschön.
Ich wünsche dir für alles Glück und Erfolg. Läuft sowieso.
Ja, für dich auch. Und wenn du mal in eine Arena willst, ich schmuggel dich aufs Klavier. Ich lege dich wieder aufs Klavier.
Geh mich doch dahin. Mich sieht doch keiner.
Na, und dann mal gucken. du und Massimo und so, da geht schon was.
Der,
ne?
Massimo Sinato hat mal durchscheinen lassen, wenn ich das sagen darf, dass er sich wünschen würde, dass ich mal bei Let's Dance.
Natürlich, das würden wir uns alle wünschen, Barbara. Was, da wäre ich jede schon in der ersten Reihe, wenn du das machen würdest.
Ehrlich?
Ja, und du kriegst ja jede Woche ein neues Kleid. Also, das bist du ja gewohnt, aber diese handgenähten...
Aber das muss ich nicht selbst zahlen, was ich bei Let's Dance kriege, nee, oder?
Nee, das machen
das
die alles.
Das wäre natürlich eine Verbesserung.
Die nähen dir die Paillette ja auf den Körper. Ja. Also für Frauen gerade.
Ich habe schon Pailletten auf dem Körper genäht. Genau. Wir könnten die wiederverwenden. Wir müssen die nur einfärben.
Kannst du mitbringen. Ja, dann
ich habe
ein
implantiertes
beim
Mikrofon und aufgenähte Pailletten. Ich bin praktisch fertig.
Also wenn du das machst, Barbara, dann...
Okay, ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Es liegt noch viel vor uns.
Ja, tschüss. Gott sei Dank. Auf das gute Entertainment.
Tschüss, Thomas.
Tschüss.
Das war sehr, sehr schön. Wir haben große Stars schon hier überall gehabt. Also von Bastian Pastewka bis hin zu Paulina Rudzinski. Sie waren alle hier und es kommen noch mehr. So viel kann ich schon mal versprechen. Also wir hören uns hoffentlich bald. Ganz, ganz viel Spaß. Eure Barbara.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de